Es ist Dienstag, am 5. Juli, um 7:30 Uhr. Ihr gehört das Magazin Digital auf Radio Stadtfilter. Das Magazin, das nicht nur für Geeks und Nerds ist, sondern auch für alle anderen, die gerne wissen, was ihrem Computer vor sich geht. Am Mikrofon ist der Markus Leng. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. In der heutigen 118. Sendung werden wir uns über ein Thema unterhalten, das in den letzten Jahren in einigen Kreisen heftig diskutiert worden ist, im grösseren Kreis aber kaum wahrgenommen worden ist, obwohl das Thema im Grunde genommen alle interessieren, die sich im Internet bewegen. Die Rede ist von der Netzneutralität. Ich habe dazu einen Gast ins Studio eingeladen, der sich sehr intensiv mit dem Thema Netzneutralität auseinandergesetzt hat, vielleicht mehr als jede andere Person in der Schweiz. Mir gegenüber steht Simon Schlauri. Guten Abend, Herr Schlauri.
Guten Abend, allein.
Schön, dass Sie zu mir ins Studio kommen konnten. Herr Schlauri, Sie sind Rechtsanwalt und daneben auch Privatdozent für Privathandels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Sie haben im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht, Ihre Habilitationsschrift, wo auf über 300 Seiten mit dem Thema Netzneutralität sich auseinandersetzt. Worum geht es denn beim Thema Netzneutralität eigentlich?
Es geht darum, dass Internetprovider, also, oder die Access Provider, wenn man sagt, Daten gleich behandelt oder eben neutral sich verhalten gegenüber den Anbietern von diesen Daten, also sagen wir, dass Google oder Yahoo beide gleich zugänglich sind, dass sagen wir, YouTube oder Videojug oder wie die alle heissen, Vimeo, dass die Daten gleich schnell übertragen werden, dass nicht einzelne Angebote blockiert werden, ganz etc. Das ist Netzneutralität.
Das heisst also, dass alle Datenpakete genau gleich behandelt werden und dass da nicht eingegriffen wird von Seite des Provider, wenn ich es richtig verstanden
habe. Genau, ja. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, heute technische eigentlich, wo man kann Einfluss nehmen kann auf die Übertragung von Daten. Man kann zum Beispiel Daten bremsen anhand vom Inhalt von dem
Datenpaket, dass man könnte zum Beispiel, das gibt es immer wieder, so viel, dass man schaut, ob sogenannte Peer-to-Peer-Datenüberträgungen, meistens sind das sagen wir, so Netze, wo Musik austauscht wird, dass man die ein bisschen bremst, um für andere Daten mehr Platz auf dem Netz zu schaffen. Es gibt auf der anderen Seite Technologie zum Datenbeschleunigen. Wir wissen, dass zum Beispiel Swisscom heute das Angebot Swisscom TV hat und die Daten, die dort übers Internet gehen, die müssen priorisiert werden, die müssen durchgehend gleiche oder durchgehende Mindestbandbreite haben, damit das Fernsehen, das übertragen wird, eben nicht ruckelt. Gerade im HD-Bereich ist das relativ intensiv, die Bandbreite, die gefragt ist. Und wenn dann der Nutzer nebenher irgendwelche Downloads machen, zum Beispiel könnte es sein, dass die Datenübertragung zu schwach oder zu langsam wird und dann das Fernsehen eben anfängt zu ruckeln. Wegen dem muss man auf den letzten Meilen, also auf die Verbindung zwischen dem Netz vom Internetprovider und vom zwischen dem Netz vom Internetprovider und dem Endkunden, dann muss man die Daten priorisieren. Also das ist ein zweiter Punkt.
Wie argumentieren denn die Verfechter von der Netzneutralität? Also wieso haben die überhaupt Angst, dass da irgendwie sich etwas ändern könnte? So ist es ja immer schon gewesen im Internet.
Genau, im Internet haben wir bisher eigentlich das ist das Normalfall, die Neutralität, dass ein Provider eben nicht eingreift. Jetzt gibt es aber tatsächlich ein paar Gründe, wieso ein Provider sich könnte das anders überlegen. Zuerst ist es einfach mal so, dass die Marktsituation für Provider ein bisschen schwieriger geworden ist im Laufe der Zeit. Es ist technisch gesprochen Kommoditisierung entstanden, also dass halt die ganzen Angebote sich immer mehr angeglichen haben von der Qualität her. Wenn Sie einen Provider haben, heute vielleicht im Mobilfunkbereich, dann bietet er Telefonie an, bietet SMS an, dann bietet Daten an und alle Provider bieten das gleiche an und alle Daten oder alle Angebote haben ungefähr den gleichen Qualitätsstandard. Das heisst, ich habe keine Möglichkeit mehr, mich als Provider zu differenzieren von der Konkurrenz und das führt dann letztlich dazu, dass die Preise ein bisschen runtergehen. Ja, oder? Und im Laufe der Zeit wird durch das der Spielraum, der finanzielle, wird enger. Es werden, und die Provider fangen an, sich zu überlegen, wie sie neue Quellen könnten, erschliessen könnten. Also zum Beispiel, eben, indem sie sich überlegen, dass man könnte vielleicht von der Marktgegenseite, also nicht nur von den Endkunden, sondern auch von den Produzenten der Daten, vielleicht Geld nehmen für den Zugang zu den Endkunden. Dass man dann einen sogenannten zweiseitigen Markt aufmacht so, und eben dadurch mehr Geld reinholt. Denn eine weitere Möglichkeit ist, dass Provider zum Beispiel anfangen, vertikale Integration zu machen. Das heisst, sie fangen an, selber so Datenangebote anzubieten, um in den entsprechenden Märkten auch noch Geld zu verdienen. Und gerade in so einer Situation von der vertikalen Integration, also wenn jetzt ein Provider zum Beispiel noch ein Videoangebot hat, nebenher Video-on-Demand-Angebot zum Beispiel, dann ist relativ naheliegend, dass der sich anfängt zu überlegen, ja, könnte ich dann nicht meine Konkurrenz ein bisschen bremsen? Oder gleichzeitig haben ja seine Kunden eigentlich auch noch Zugang zu anderen Angeboten und diesen Zugang könnte man doch vielleicht ein bisschen bremsen. Das ist das mit den neuen Quellen. Es gibt noch also neue Quellen von Finanzen, oder? Es gibt noch andere, alte Quellen von Finanzen, nämlich wenn ich als Provider, Mobilfunkprovider zum Beispiel, halt Telefonie anbiete, SMS anbiete, dann kommt jetzt unterdessen plötzlich Konkurrenz aus dem Internet. Viele kennen vielleicht WhatsApp auf dem iPhone oder auf Android-Gerät, allgemein auf Smartphones. Da kann ich im Prinzip eine SMS-Funktionalität mit einer App auf meinem Smartphone nachbauen und die ist gratis. Und das fällt ein Teil von den SMS-Einnahmen für Provider weg. Jetzt überlegt sich der ein oder andere Provider vielleicht das WhatsApp zu sperren. Genau, das also ist so eine Situation.
Und das sind auch die Ängste der Anwender, dass eben Netzneutralität verletzt wird und dass sie am Schluss nicht mehr machen können, was sie wollen auf ihren Netz. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch, sind Peer-to-Peer-Tauschbörsen, wo unter anderem illegale Inhalte bzw. Inhalte, die einem nicht gehören, getauscht werden, aber wo man durchaus auch sinnvolle Sachen tauschen kann. Und es gibt ja Beispiele, wo offenbar schon Peer-to-Peer Datenverkehr ausbremsen worden ist. Mhm, genau. Können Sie das noch kurz ausführen?
Mhm. Ja, also es gibt einen grösseren Fall in den USA, wo bereits Behörden eingeschritten sind, und zwar ist das der Fall Comcast. Comcast hat selber ein Video-on-Demand-Angebot auf dem Netz und die haben gefunden, die Peer-to-Peer-Video-Downloads, die machen uns das Geschäft kaputt und dann hat man das halt ein bisschen angefangen zu bremsen und dann ist die FCC, Federal Communications Commission, also Telekommunikationsbehörden in den USA, wenn man so will, hat denen das verboten. Jetzt ist aber so, dass später ein Gerichtsentscheid gegeben hat, wo das wiederkehrt hat und zwar mit dem Argument, dass die FCC das gar nicht darf. Also die sind nicht zuständig für das, das ist etwas, was im Gesetz muss geregelt werden, die Netzneutralität, und da darf nicht einfach eine Behörde kommen. Das ist ein Kompetenzproblem eigentlich letztlich.
Heisst das, dass Comcast mittlerweile tut, Peer-to-Peer-Datenverkehr ausbremsen?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich kann es schlichtweg nicht sagen, aber sie haben es auf jeden Fall mal gemacht.
Genau. Würde ich das überhaupt merken als Nutzer? Also wenn jetzt quasi mein Schweizer Provider würde auf einmal sagen, nein, Markus darf jetzt keine Peer-to-Peer-Verbindungen mehr machen, hätte ich da überhaupt eine Chance, um das zu merken, dass der mich blockiert oder bremst?
Das ist eine relativ schwierige Situation. Also, wenn der Kollege ein gewisses Produkt einfach kann brauchen und bei seinem Provider und bei meinem Provider geht es nicht, ist das vielleicht bis zu einem gewissen Grad naheliegend. Andererseits, man weiß nie so recht, liegt es denn jetzt am Provider oder liegt es vielleicht an der Software, liegt es am Angebot auf dem Internet, dass die einfach langsame Server haben. Das ist sehr schwierig. Und das führt eigentlich zu einem der wesentlichen Probleme im Bereich der Netzneutralität. Es ist so, dass Provider oder eben Gegner von der Netzneutralitätsregulierung immer sagen, ja, der Markt wird schon richten, weil die Benutzer werden das nicht tolerieren, dass ihre Provider irgendwelche Sachen blockieren. Benutzer werden sofort wechseln, sie werden zur Konkurrenz gehen und wegen dem, oder ein Provider riskiert, dass seine Benutzer zur Konkurrenz gehen, wenn er Netzneutralität verletzt. Und wegen dem brauchen wir gar keinen Eingriff. Und ein Punkt, mindestens ein Gegenargument in diesem Bereich, ist jetzt halt einfach, dass die Nutzer gar keine Möglichkeit haben, zum herauszufinden, was dort oder wo das Problem liegt, wenn sie Schwierigkeiten haben, genau, an bestimmten Anwendungen.
Die merken gar nicht, wo es bremst wird eigentlich. Die denken vielleicht höchstens einfach, das ist einfach eine schlechte Software, die mir das nicht liefert, was ich gerne hätte. Oder?
Genau.
Gerade im Bereich von mobilen Netzwerken haben wir das zum Teil schon. Es gibt ja Schweizer Provider, die quasi Voice-over-IP-Anwendungen verbieten. Das ist wahrscheinlich eins von, also das sind wahrscheinlich die Beispiele, die man in der Schweiz ja auch schon kennt. Dort ist es so, dass Mobilfunkprovider natürlich eben nicht wollen, dass man über ihr Datennetz, wo man ja eine bestimmte Menge pro Monat gut hat, dass man über das noch telefoniert. Und die bremsen das natürlich auch aus. Und im strengen Sinn gesehen ist das eigentlich auch schon eine Verletzung von der Netzneutralität.
Oder? Kann man so sagen. Also ob es effektiv ausbremst wird, im Moment weiss ich nicht. Es ist nur so, dass einige Provider auf jeden Fall in ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen hineingeschrieben haben, dass man Mobilfunkdaten nicht brauchen darf, um Voice over IP machen. Also zum Beispiel konkret, ich darf nicht Skype nutzen auf dem iPhone, zum gratis telefonieren mit einem Kollegen, sondern ich muss die normalen Telefonie-Minuten brauchen für das. Und auch so Instant-Messaging-Sachen wie WhatsApp oder so sind problematisch. Aber soviel ich weiß, wird es im Moment nicht effektiv durchgesetzt.
Genau. Gibt es denn auf Seite der Telekom-Unternehmen jetzt, gibt es auf dieser Seite berechtigte Forderungen, dass sie eben die Netzneutralität nicht einhalten wollen, also außer die Hoffnung auf grossen Profit in Zukunft?
Gut, Profit ist etwas, was man darf machen, oder, in der Wirtschaftswelt heute. Es gibt in der Schweiz auch und allgemein auch in Europa gibt es das Grundrecht auf Wirtschaftsfreiheit. Das heisst, grundsätzlich darf ich als Unternehmen auch Praktiken ausüben, wo halt, wie soll ich sagen, vielleicht andere Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Das ist alles erlaubt, das ist der freie Markt und ja, wer da die besten Ideen hat, der soll auch erfolgreich sein. Eben, ich habe vorher das gesagt mit diesen zweiseitigen Märkten. Zum Beispiel, das sind Praktiken, die gibt es nicht nur im Mobilfunkbereich oder im Internet-Provider-Business, sondern die gibt es selbstverständlich im normalen Wirtschaftsbereich aussen auch. So Sachen wie vertikale Integration, dass zum Beispiel das Unternehmen einerseits, ich weiß nicht, haben wir Apple, die produzieren Hardware, sie haben dann gleichzeitig auch Shops in der Städte, wo sie das Zeug verkaufen. Das heisst, man geht auf die Ebene der Shops ab und ist nicht nur mehr Hardware-Produzent, sondern tut auch in Distributionskanäle hineingehen, eigentlich auch direkt. So Sachen, das sind Vorgänge, die ganz normal sind eigentlich im Wirtschaftsleben. Und Provider sagen dann einfach, schau, das ist ein normaler Vorgang. Es gibt keinen Grund, warum das mir das verbieten soll. Was noch dazu kommt, gerade im Bereich Netzneutralität, es gibt ja eigentlich so drei Aspekte. Es gibt den einen Aspekt, dass man Daten kann bremsen oder beschleunigen oder beziehungsweise priorisieren. Vor allem das mit dem Bremsen geht es halt vielfach darum, dass man sagt, unsere Netzkapazität ist knapp oder wir möchten nicht, dass Leute mit Peer-to-Peer-Downloads Musik abladen in der Hauptarbeitszeit und das Netz verstopfen mit dem und die anderen könnten für das und das und das nicht machen, oder? Wegen dem tun wir jetzt das ein bisschen zurückhalten. Sagt man, das ist wichtig, um die Effizienz vom Netz zu steigern. Das ist ein Argument. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, dass man Priorisierung macht. Ich habe es, glaube vorher in der Zeit, wo ich noch abgestellt war, versucht zu erzählen. Für Swisscom TV zum Beispiel muss man Daten priorisieren, damit sie eben nicht gestört werden, zum Beispiel durch einen Download, der parallel läuft.
Dass man also das Fernsehbild genau, quasi flüssig bekommt.
Genau, dass das Fernsehbild nicht plötzlich ruckelt, wenn ich einen Download mache nebenan. Oder das sind so die Situationen, wo Provider dann anführen, jetzt mal aus technischen Gründen an. Oder?
Genau. Aber wenn ich ja jetzt zum Beispiel ein Abo habe bei einem bestimmten Provider, sichert der mir ja eine bestimmte Downloadrate zu. Zumindest, es ist ja nicht so, dass er mir die maximale zusichert, aber er sagt, ich habe eine bestimmte Downloadrate zu gut. Da könnte ich ja im Grunde noch sagen, ich kann doch den ganzen Tag abladen, was ich will. Das kann dem gleich sich zahlen für das.
Ja, das ist die vertragsrechtliche Perspektive. Wenn ein Provider zusichert jemandem eine bestimmte Leistung und sagen wir mal so, Provider passen schon auf, dass ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen das nicht so definiert ist, dass ich am Schluss wirklich einen Anspruch darauf habe, dass ich zum Beispiel einen ganzen Tag lang durchgehend immer meine 5 Megabit und meine 20 Megabit auf der Leitung kann abladen. Also da steht häufig, wenn man es genau anschaut, steht halt einfach bis zu so und so viel Megabit und wenn ich als Kunde mich umgehe beschweren, dann wird man auf das verweisen.
Genau, das heisst, wenn man also alle gleichzeitig abladen, dann kommen die Netze tatsächlich an ihren Anschlag, also dann gibt es irgendwo mal einen Stau, oder?
Ja, also es ist auch so, dass ein Provider, das ist wie vielleicht eine Fluggesellschaft, die leicht überbucht, weil sie damit rechnet, dass immer ab und zu mal einer nicht kommt auf dem Flug. Da kann es halt passieren, wenn es ganz schief läuft, dass mal irgendein Passagier muss stehen gelassen werden. Provider machen das auch, die haben statistische Rechnung, die haben irgendwie einen Hauptanschluss, an dem hängen 10 Kunden und wenn halt alle 10 gleichzeitig surfen, dann ist der hoffnungslos überlastet. Aber es ist halt einfach statistisch so, dass in der Regel nicht alle 10 gleichzeitig surfen.
Aber ist das nicht einfach ein Argument, um eben noch mehr Geld aus dem Telekom-Markt rauszupressen?
Ich glaube, das ist ein normaler Vorgang, dass man statistische Überlegungen einflüssen lässt, wie viel Netzkapazität das man jetzt zur Verfügung stellt. Ich glaube, das kann man noch nicht verübeln. Mhm. eben schwierig, und es ist auch, wie soll ich sagen, nur im weiteren Sinn das Problem von der Netzneutralität jetzt. Also es kommt ja nicht darauf an, was ich runterlade. Es wird so, unabhängig von dem, wird es einfach langsamer, oder? Mhm. Netzneutralität ist dann tangiert, wenn ein Provider sagt, okay, ich möchte nicht nur mehr das vorbehalten, um einfach so statistische Überlegungen einfließen zu lassen, sondern ich möchte konkret eben Peer-to-Peer bremsen zum Beispiel. Genau. Und dort kommt dann jetzt eigentlich die Weiterfrage. Also ein Provider findet Diskriminierung, okay, erstens gibt es das gar nicht so häufig, der Markt verhindert, dass man es macht. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich die Frage, ist denn das überhaupt etwas Schlechtes, so Daten unterschiedlich behandeln? Und das muss man sich auch noch überlegen. Also es ist nicht in jedem Fall des Teufels.
Und ist es denn etwas Schlechtes, wenn man die Daten unterschiedlich behandelt?
Jetzt kommt meine Juristenantwort, es kommt darauf an. Es gibt verschiedene Aspekte. Also einerseits eben, haben wir vorher gesagt, man kann Daten bremsen aus bestimmten Gründen, man kann Daten priorisieren aus anderen Gründen. Das mit dem Datenbremsen ist aus meiner Sicht grundsätzlich problematisch. Und zwar, wenn man es will, einfach sagen, es muss so sein, dass der Kunde entscheidet, welche Produkte er möchte auf dem Internet konsumieren und nicht der Provider. Weil letztlich der Wettbewerb zwischen diesen viele Internetfirmen eben wichtig ist, um am Schluss dazu führen, dass die besten Produkte rauskommen. Also wenn nur noch einer auf der Leitung sitzt und entscheidet, okay, wir nehmen jetzt das, dann ist das vielleicht jemand, der das nicht wirklich kennt, Benutzerbedürfnis. Wenn wir einen freien Markt haben, wo es vielleicht, ich weiß nicht, 2000 Konkurrenten gibt und einer hat den Kniff draussen, wenn er die Leute ganz besonders auf seine Seite kann ziehen, dann nachher wird der freie Markt eine bessere Lösung finden, als wenn irgendjemand, ein Manager oben, der allein dort am Tisch sitzt, entscheidet.
Ja, also, Sie sprechen ja auch das an, dass Teilideen, das sind zum Teil auch Vorstellungen von Leuten, die eben Angst haben um Netzneutralität, dass die eben sagen, es könnte ja sein, dass ein Provider hingeht und in Zukunft sagt, auf meinen Leitungen gibt es jetzt nur noch YouTube, aber Vimeo nicht. Und auf meinen Leitungen gibt es jetzt nur noch Google, aber Yahoo nicht. Und dass er quasi entsprechende Geschäfte abschließt mit diesen grossen Internetfirmen. Genau. Das ist ja die grosse Angst auf Seite der Befürworter von der Netzneutralität.
Dass man so Exklusivverträge macht. Und das ist tatsächlich möglich oder denkbar, dass so Konstellationen entstehen, wo das für beide ein Gewinn ist. Also sowohl für den Provider, wo dann ein Kundenstamm exklusiv für sich hat. Und beziehungsweise für den Anwendungsanbieter, also für Google oder so, wo ein Kundenstamm exklusiv für sich hätte. Und auf der anderen Seite für den Provider, wo du das noch ein Geld verdienen kann.
Genau.
Das ist effektives Risiko, weil es passiert wieder das Gleiche. Man hat aber nicht die Vielfalt der Anwendungen, wo dann am Schluss der Markt entscheidet, welche sich durchsetzt, sondern man hat einen Mensch, der dort sitzt und das entscheidet und wo halt im Prinzip nicht kann genau sagen, welches von den verschiedenen Produkten oder zu haben wäre, jetzt effektiv das Beste ist.
Genau.
Man kann da immer wieder ein Beispiel bringen. Ich meine, es hat die sich erinnern können, vielleicht vor 10, 15 Jahren hat es noch eine Suchmaschine AltaVista gegeben, die sehr, sehr weit verbreitet war. Und ich sage immer, wenn AltaVista damals exklusiv Deals gehabt mit den Internetprovider, gäbe es heute Google nicht. Und genau. Das ist der Punkt. Also viele sagen dann, Netzneutralität ist dazu da, um dafür zu sorgen, dass eben ein Next Google wieder kann auf den Markt kommen und wieder kann so erfolgreich sein.
Genau. Eine grosse Furcht ist eben das, dass man Angst hat, dass Innovationen könnten blockiert werden. Wenn quasi eine kleine Garage baut, die eine super Idee gehabt hat, wenn die am Schluss den Provider Geld zahlen müssen, um ihre Idee an die Leute zu bringen, dann werden sich die Ideen nie durchsetzen, sondern eben nur die von den grossen Firmen, die eh schon das Geld haben.
Genau.
Die Debatte um Netzneutralität wird ja besonders heftig geführt in den USA. Auch in Deutschland und in Teil anderen europäischen Ländern auch. Reguliert haben es aber noch lange noch nicht alle. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, das das wirklich auf gesetzlicher Ebene schon festgeschrieben hat. Ist das so?
Es gibt tatsächlich Länder, die das unterdessen festgeschrieben haben. Also eine von der ersten Regulierungen ist mal in den USA, eben von der Federal Communications Commission, die ich vorher gesagt habe. Die haben vier Freiheiten oder ein Grundsatzpapier von vier Freiheiten verabschiedet, wo darin gestanden ist, dass man jede Anwendung aus dem Internet darf nutzen grundsätzlich und dass man jede beliebige Geräte darf anschliessen am Internet etc. Solche Sachen. Das ist eben, wie gesagt, ein bisschen problematisch geworden durch den Gerichtsentscheid, wo irgendwann gesagt hat, dass die FCC eben gar nicht kompetent ist, um die Netzneutralität zu regeln. In den USA gibt es schon relativ lange eine politische Diskussion, das Hin und Her, was halt ist. Häufig sind es so ein bisschen die politischen Blöcke, Republikaner, die halt finden, alles, was Regulierung ist, ist sowieso schlecht, aus ideologischen Gründen. Und dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite die Demokraten, die finden, Regulierung ist grundsätzlich gut. Ich meinte, und ich habe versucht, das ein bisschen in meinem Buch wie soll ich sagen, ein bisschen auf die Seite zu schieben und halt mal von einer ökonomischen Analyse herzukommen und das von einer wissenschaftlichen Perspektive anzuschauen. Und dort spielt das Argument von der Innovation im Internet spielt sehr, sehr grosse Rolle. Und es ist dann effektiv auch angekommen in der Politik. Also wir haben jetzt über die USA geredet. Nächster Schritt ist dann auf europäischer Ebene. In der EU haben sie vor, ich weiß gar nicht, einem guten Jahr, anderthalb Jahr, hat man eine Neuregulierung vom Telekom-Sektor verabschiedet, das sogenannte Telekom-Paket. Und dort drin hat es tatsächlich erste Normen, die sich mit Netzneutralität auseinandersetzen. Und es ist jetzt so, dass auf dieser Ebene bereits steht, dass Provider zum Beispiel informieren müssen, wenn sie Netzneutralität verletzen. Dass eben Transparenz auf dem Markt, wir haben vorhin davon geredet, dass es schwierig ist, zum herauszufinden, was reinkommt, ob jetzt das Problem beim Provider liegt oder auf der Anwendung oder im Programm oder im Produkt, das ich nutze, dass eben die Transparenz verbessert wird oder dass der Wettbewerb ein bisschen verstärkt wird. Und man hat dann gesagt, dass wir probieren jetzt erstmal das mit den Informationspflichten und schauen weiter. Wenn das nützt, dann können wir es silo und können den Rest quasi weiterhin im Markt überlassen. Die EU-Kommission sagt aber, dass sie genau heranschaut. Und in dem Moment, wo so Praktiken sich durchsetzen, würde eingreifen. Und gleichzeitig hat man den Mitgliedstaaten der EU die Möglichkeit offen gelassen, um selber eingreifen. Und jetzt gibt es Mitgliedstaaten, die das gemacht haben. Erst gerade kürzlich haben wir gelesen, zum Beispiel Holland hat genau das, was ich vorher gesagt habe, verboten, dass nämlich Mobilfunkprovider Voice over IP Datenströme oder Instant Messaging würden blockieren auf ihrem Netz. Genau wegen der Innovation, die in diesem Bereich eben auch noch wichtig ist.
Genau, aber die EU-Regelungen sind ja an sich nicht verpflichtend für Mitgliedstaaten,
doch,
zumindest noch nicht.
Sind doch, okay. Das ist auf Richtlinienbasis, das ist verpflichtend. Genau wie sie es im Detail umsetzen wollen, das ist Sache der Mitgliedstaaten, aber grundsätzlich müssen sie so eine Informationspflicht einführen.
Ja, wie sieht denn das bei uns in der Schweiz aus? Ja, ist das ein Thema in der Politik?
Bis jetzt sieht es eigentlich gar nicht aus, also beziehungsweise es passiert wenig bis gar nichts, so wie ich es verstanden habe. Was ich weiss, ist, dass im Bundesamt für Kommunikation, wo sich mit der Regulierung von Telekom von der Telekom-Märkte auseinandersetzt, Leute gibt, die sich sehr gut auskennen mit Netznautralität und die das im Auge behalten. Und ich nehme jetzt an, dass ein Bundesrat durchaus ab und zu mal briefet wird in dieser Hinsicht. Ja. Was man halt einfach muss sagen, wenn man in der Schweiz über Telekom-Regulierung redet, wenn man über Netzneutralität redet, dann muss man sich im Klaren sein, dass nebendran noch etwas anderes Grosses im Raum steht. Das ist einfach bis jetzt die Regulierung vom Telekom-Markt allgemein, wo tendenziell nicht gut funktioniert, wo halt einfach ein Swisscom immer noch gewinnen darf. Und das ist halt politisch bis zu einem gewissen Grad ist das so gewollt, dass ein Swisscom gewinnen darf. Und das habe ich in meinem Buch auch mehrfach kritisiert. Das wird von wissenschaftlicher Seite sehr häufig kritisiert. Es mag daran liegen, dass halt der Swisscom immer noch zum Teil in der Hand vom Staat ist und dadurch, dass der Staat ein bisschen andere Interessen hat, auch noch Geld zu verdienen mit der Swisscom. Das ist schlecht. Und
Das macht das ganze Problem für die Regulierung in der Schweiz noch komplizierter.
Das macht es komplizierter und vor allem gibt es einfach grössere Schwierigkeiten im Moment noch in der Schweiz im Regulierungsbereich als Netzneutralität.
Ja, also dringendere Anliegen. Sind Sie persönlich schon mal angegangen worden von Politikern, dass man Sie gefragt hat, Herr Schlauri, erklären Sie uns mal, was Netzneutralität ist?
Also man hat es mal angekündigt, man kann, bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Also was schon passiert ist tatsächlich aus Deutschland, dass Leute gekommen sind und sich informieren
wollten. Ja.
Weil in Deutschland ist auch eine grosse Diskussion am Laufen.
Was würden Sie denn Politikern, die jetzt vielleicht zuhören, raten, welche Fragen dass sie zu stellen hätten oder welche Forderungen dass sie zu stellen hätten? Über was man nachdenken sollte?
Ja, ich habe in meinem Buch eigentlich einen sanfteren Ansatz vorgeschlagen, als jetzt gerade in Holland man gewählt hat. Also nicht, dass man gerade direkt reinfährt, aber dass man vielleicht sich sollte mal überlegen, ob man nicht merkt, ein bisschen aufmacht oder ein bisschen transparenter macht eben mit so Informationspflichten. Das wäre schon etwas, wo man sich mal überlegen müsste. gerade in Anbetracht dessen, dass halt Provider heute eigentlich schon zum rechten Teil angefangen haben, ankündigen, dass sie Netzneutralität nicht werden wahren.
Genau, also das heisst, dass man sie staatlich würde verpflichten, dass sie den Vertrag offenlegen, was sie genau machen, was für Techniken sie einsetzen und welche Dienste sie vielleicht ausbremsen oder blockieren.
Ja, man muss vorsichtig sein, weil also wenn man es einfach in die AGB schreibt und dann sieht es sowieso niemand, weil es niemand liest. Man muss auch sich überlegen, dass man nicht das Ganze allzu technisch macht, weil wenn ich noch eine riesige Tabelle habe mit technischen Werten, dann kann man es auch wieder nicht vergleichen. Also es muss irgendwie, sag ich mal, wettbewerbswirksam muss es kommuniziert werden. Es muss möglichst klar, dass ein Durchschnittsbürger halbwegs rauskommt, um was es geht. Muss man das darstellen?
Heißt das, dass wir in der Schweiz wahrscheinlich vor allem abwarten und mal schauen, was die EU-Staaten rundherum machen?
Ja, es sieht so aus.
Sieht so aus, okay. Wir haben vorher über die Argumente der Befürworter und der Gegner diskutiert. Gibt es denn nach Ihrer Ansicht irgendwelche Möglichkeiten, wie man die beiden Positionen vereinigen kann? Also sowohl die Wünsche der Provider, wie auch die Ansprüche der Kunden. Gibt es da Möglichkeiten oder Wege, die man schon aufgezeigt hat?
Ja, es entspricht ungefähr dem, was ich jetzt gerade geschildert habe, dass man einen sanften Ansatz nimmt. Also es ist auch jetzt von einer ökonomischen Perspektive her, ist es alles andere als klar, dass Provider wirklich das werden im grossen Stil umsetzen. Bis heute, das ist recht umstritten. Und von dort her meinte ich so Informationspflichten als ersten Schritt und dann mal schauen, wie es weitergeht, wäre so ein Kompromiss, wo wohl gangbar wäre.
Also Sie würden eher so ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen vorschlagen als eine Planlösung?
Ja, gleichzeitig schon, wie soll ich sagen, den Stick in der Hinterhand oder dass man halt sagt, schau, wenn er es nicht einhält, dann kann es sein, dass eine Regulierung kommt.
Ja.
Aber eben gleichzeitig, wie gesagt, in der Schweiz ist es einfach nicht wirklich auf der grossen Tagesordnung bis jetzt.
Ja. Herr Schlauri, wir sind leider schon am Ende von unserer Sendezeit. Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre Auskunft. Da gibt es natürlich viel mehr zu sagen über Netzneutralität und man kann wahnsinnig tief sich in den Details verstricken. Wenn ihr mehr darüber möchtet erfahren, findet ihr in den Shownotes weitere interessante Links und Lesetipps, unter anderem zu der Habilitationsschrift von Simon Schlauri, wo man komplett lesen kann. Man kann es aber auch als Buch kaufen, es ist ein schönes Buch geworden mit einem Cover. Und es gibt auch einen Link zu einem Vortrag von Ihnen, wo Sie an der Republika gehalten haben im 2010 und wo auf YouTube veröffentlicht worden ist. Das war eigentlich das Digital Magazin von heute. Die Sendung findet ihr wie immer auch als Podcast unter www.stadtfilter.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten 119. Sendung hören der Matthias und der Megan, die sich in den neuesten Social Networks umgetümmelt haben und berichten, ob Facebook jetzt tatsächlich schon zum alten Eisen gehört. Einen schönen Abend miteinander.